bin gebeten worden, um etwas zu sagen über was heute geschieht auf der Missionsstation. Wir sind dem Herrn überaus dankbar für das, was er tut. Genau noch wie am Beginn der Erweckung. Mit einem Unterschied, dass es jetzt im größeren Maße geschieht, weil wir viel, viel mehr Menschen haben, die kommen und die zum Glauben kommen und die durch den Herrn Jesus, der gestern, heute und bis in Ewigkeit derselbe ist, angerührt werden. Viele kommen zum Glauben, viele folgen den Ruf in das Herrn Werk, viele werden befreit von die Hartgebundenen, nicht nur Sünde, sondern auch bösen, okkultischen Mächten. Es ist wunderbar, wie der Herr wirkt. Eine Geschichte erzählt, die habe ich leider schon an einem anderen Ort erzählt. Mir fehlte die Zeit heute, habe zu viel Seelsorge. Und dann kann man sich nicht gut vorbereiten. Wir hatten einige tausende Jugendliche und kam eine Frau, die wollte helfen beim Kochen. Wir haben einige gute Töpfe, aber auch einige ganz primitive Töpfe, die werden gefeuert mit Holz. Und diese Frau kam zu helfen. Dann kommen Frauen von überall und sagen, wir möchten helfen in diesen Tagen, wo es viele gibt, wo man tonnenweise Essen kocht. Für eine Mahlzeit. Und diese Frau, die half, und dann fiel sie um und war besinnungslos. Sie meinten, sie hatte einen Herzschlag. Sie trugen sie in unser Spital, wo kein Arzt ist, sondern nur der Herr Jesus, der Arzt. Es ist nur ein Ort des Gebets. Trugen sie da hinein, nachts 1:30, sagten, sie hat noch einen Anfall gehabt und meinten, sie war tot. Sie ließen uns kommen. Die Christen versammelten sich um ihr Bett und beteten. Und sie sagen, dann sahen wir die Herrlichkeit Gottes. Plötzlich öffnete sie ihre Augen, begann zu reden, setzte sich auf im Bett. Eine Mitarbeiterin, die ihre Seelsorgerin war, den nächsten Morgen früh stand sie auf, um zu sehen, wie es ihr geht. Als sie dort ankam, sagte sie, wie geht's dir? Sie sagte, ich komme schon vom Badezimmer. Habe schon gebadet, mich gewaschen, angezogen, kerngesund. Solche Sachen erlebt man. Kann man verstehen, dass der Name des Herrn Jesus hochgepriesen wird. Dass die Zauberer kommen und die Zauberinnen und ihre Zauberkunst ans Licht bringen. Und dass das öffentlich verbrannt wird. Und dass Menschen sagen, wie der Chor gesungen hat, der schönste Name ist Jesus, kein anderer wie der. Nun lasst uns beten. Wir danken dir für den heutigen Abend. Wir danken dir, dass du es ermöglicht hast, dass wir hier beisammen sein können, dass wir uns um dein heilig Wort versammeln können. Lass dein Wort lebendig sein, unsere Herzen treffen. Öffne unsere Augen und unsere Ohren, dass wir das sehen, was du uns zeigen willst und mit unseren Ohren hören, was du uns sagst. Lass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen, sondern das schaffen und ausrichten, wozu du es gesandt hast, um deines Namens willen. Amen. Nun lesen wir unseren Text, den wir aufgezeichnet finden in Matthäus 23, Vers, Matthäus 23 im Neuen Testament, Matthäus 23, Vers 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann noch zum Lukas-Evangelium, Lukas 23, Vers 28. Wir können auch mit dem 27. Vers beginnen. Es folgte ihm aber ein großer Haufe Volks und Weibe, die beklagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Soweit. Das Thema für den heutigen Abend ist ein belehrendes Denkmal. Ein Denkmal, das Gott uns vor Augen stellt. Sie wissen ja, was ein Denkmal ist. Und ich nenne dieses ein belehrendes Denkmal, das Gott auch heute Abend einen jeden von uns vor Augen stellt. Nun, unsere Vergangenheit und deine Vergangenheit und deine Gegenwart und deine Zukunft, sei es, wer es wolle, vom Ältesten bis zum Jüngsten hier unter uns, wird entschieden durch dein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus. Wenn du wissen willst, was du erwarten wirst in der Zukunft, du und dein Haus, du und deine Kinder, dann schaue nur nach dem Verhältnis, das du hast zu Jesus Christus. Das wird entscheidend sein für dich und dein Haus. Sogar deine Vergangenheit, sogar deine Gegenwart und deine Zukunft wird dadurch entschieden. Jerusalems Zukunft wurde dadurch entschieden. Wir wollen das heute Abend etwas näher betrachten. Der Herr Jesus weinte über Jerusalem. Er sagte, o Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Henne, ihre Küchlein und ihre Flügel, aber du hast nicht gewollt. Wie oft hat Gott vielleicht schon dich ziehen wollen, näher zu ihm, dem einen vielleicht retten, den anderen befreien, den anderen senden, den anderen zu sich rufen. Er sagt, aber du hast nicht gewollt. Und wenn der Mensch nicht will, ist er halsstarrig. Wie ein Maultier. Hartnäckig. Verstocktes Herz. Dann hilft keine Predigt mehr. Kein Reden. Kannst dich blau und rot reden. Es berührt ihn nicht, sein Herz ist verstockt. Der Stephanas wurde gesteinigt, weil er mit solchen Menschen redete. Die haben ihre Ohren zugedrückt, die wollten nicht hören. Und er sprach, er schrie. Aber dann schrien sie noch lauter, ihn zu übertönen. Die wollten nicht hören, was er ihnen sagte. Die Engländer sagen, du kannst dein Pferd zum Wasser führen, but you can't make him drink. Du kannst das Pferd nicht zum Trinken bringen, wenn es nicht will. Vielleicht sind die deutschen Pferde anders als die englischen. Wenn der Mensch nicht will, hilft kein Reden. Das steckt ihn nur noch mehr in seine Bosheit und Verkehrtheit. Oft in der Bibel hören wir das. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Jesaja, der Prophet, der klagte. Sagt, mit Augen sehen sie, sehen aber nicht, hören und hören nicht. Die Klagelieder Jeremias, Jeremia über ein Volk, das nicht hören wollte. Eine traurige Sache, wenn der Mensch nicht hören will. Aber ich möchte heute Abend sagen, kein Narr ist größer als der, wenn Gott zu ihm redet, er sein Ohr stopft. Ein alter Mann hatte seinen Enkel bei sich. Und er sagte, Opa, sag mir nur, wie bist du zum Christ geworden? Oh, sagte, Junge, das geschah durch eine Fliege. Opa, eine Fliege? Ja, Gott hat eine Fliege gebracht. Ja, wieso? Sagt, ich wollte nicht in die Kirche. Ich wollte nicht vom Christentum wissen. Und besonders der Pfarrer, der dort in der Dorfkirche war, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Aber der Opa war sehr musikalisch. Da haben sie eine große Orgel eingebaut in diese Kirche. Und das war natürlich ein großes Fest. Große Schlachtteilen in den Zeitungen, das ganze Programm bekannt gemacht. Und ihm zerbrach das Herz. So gerne hätte er diese große Orgel gehört. Und mit einem der bekanntesten Spiele, Organisten. Aber es war eine bittere Pille zu schlucken. Aber dann hat er eine gute Idee. Ich gehe hin und wenn der Prediger predigt, mache ich nur so. Zwei Finger sind genug. Stopp für die Ohren. Wenn dann die Orgel spielt, bin ich dabei. Und das hat dieser Mann tatsächlich getan. Da wird Gott in seiner Barmherzigkeit, Güte, Liebe und Treue sandte eine Fliege. Woher sie kam, weiß ich nicht, vom Kuhstall. Wie die Fliege aussah, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, hier in Europa gibt es auch blaue Fliegen. Die kommen von einem Ort, der nicht so gut ist. Und als er da mit gestopften Ohren saß, als der Prediger nach vorn kam, um zu reden, da gebrauchte er seine zwei Finger, die Ohren zuzudrücken. Und so hat er gesessen. Und dann schließlich kam der Engel Gottes, eine Fliege, hat haarige Beine, da setzt sich der Schmutz dran. Kam und setzte sich wo? Auf die Zinne der Nase, auf den Kirchenturm des Gesichtes, hatte eine lange Nase. Die Zulu sagen, wisst ihr, warum die Weißen lange Nasen haben? Die haben ja platte Nasen. Sagen, wisst ihr, die Mütter sagen denn ihre Kinder, wisst ihr, warum die lange Nasen haben? Wenn die Mutter in ihren Wagen das Kind hin und her schiebt oder in der Wiege oder mit dem Kind spielt, zupft sie das Kind immer an die Nase. Und davon sind unsere Nasen lang. Die Fliege setzte sich nun dort auf die Nase. Und dann fing dieser Mann an, um sie wegzupusten. Aber diese Fliege war halt starrig. Die bewegte sich nicht. Immer mehr, halb nicht, nur die Flügel bewegten sich. Dann schüttelte er den Kopf, aber die saß wie angeklebt. Schließlich wurde er ärgerlich und verdrießlich. Kennen die deutschen Männer Ärger und verdrießlich werden und Zorn? Das sind ja die Sünden der Männer. Die ärgern sich, die Männer. Aber wenn man sich ärgert, liebe Mann und liebe Bruder, wird man nur noch ärger, als was man ist. Ist nicht gut. Wir sagen immer, der Zorn ist die Sünde Nummer 1 im Leben der Männer. Und was ist Sünde Nummer 1 bei den Schwestern? Sag doch. Der Schnabel. Der Schnabel. So, wenn du in die Beichte gehst und weißt nicht, was zu beichten, beginne dort. Und wenn die erste Sünde rauskommt, raus ist, dann ist die Blockade weg und dann fließt es wie ein Strom. Und dieser Mann ärgerte sich über die Fliege und dann nahm er seine Hand weg und schlug sie, um sie zu töten. Aber sie war weg, ist ihm nicht gelungen. Und dann donnerte es von der Kanzel. Da hatte eine laute Stimme. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es hat eingeschlagen wie ein Blitz. Da hatte die Ohren nicht mehr gestopft. Und der Opa hat sich bekehrt. Doch ein wunderbares Gnadengeschenk. Wie groß ist Gott, dass er uns in seine Gnade die Ohren öffnen kann. Aber bei einem genügt vielleicht nicht eine Fliege. Da muss das Kind vielleicht ihr zuvor verunglücken oder die Frau sterben oder der Mann sterben. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und das ist Gnade. Sonst gehen wir verloren in die Ewigkeit. Warum sollten wir denn heute Abend nicht ihm die Ohren öffnen und sagen, Herr, rede zu mir. Und wie der in der Bibel sagte, Herr, rede zu mir, dein Knecht hört. Lass dein Wort nicht leer vorübergehen. Und der Herr Jesus weinte über Jerusalem, aber du hast nicht gewollt. Immer wieder hat der Herr in seine Gnade sie sozusagen gesucht, gerufen, seine Knechte gesandt, aber hat diese Menschen nicht gefallen. Sie haben ihr Herz verstockt. Sie kamen mit ihren Vorurteilen, mit ihren Rechtfertigungen, mit diesen und jenem. Aber, sagte, ihr habt nicht gewollt. Und dann, als er schließlich das Kreuz trug, war da ein großer Haufen Frauen. Die weinten bitterlich und hatten Grund dazu. Den Heiland so verwundet, zerschlagen zu sehen. Sie weinten. Und er sagte, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und weint über eure Kinder. Und der Herr Jesus wusste, worum es sprach und was er sagte und worum es ging. Die Bibel sagt, was wir sehen, werden wir ernten. Ein deutsches Sprichwort, womit du sündigst, wirst du gestraft werden. Ob du es willst oder nicht. Als der Herr Jesus vor Pilatus erschien, erkannte er, dass sie ihn aus Neid töten wollten. Der hatte schon etwas Unterscheidung. Der sah, was dahinter steckte. Schließlich sagte er, ich sehe keine Schuld an diesem Mann. Oh, da wurden sie wahnsinnig, riefen wie die Verrückten. Kreuzige ihn. Er sagt aber, was hat dieser Mann verschuldet? Ich sehe keine Schuld. Wenn du ihn nicht tötest, bist du nicht des Kaisers Freund? Da rührten sie einen sanften Punkt an in seinem Leben. Die Geschichtsschreiber, die sagen, dass der Kaiser den Pilatus vor dem wissen lassen hat, es gibt ein Aufruhr in Jerusalem und unter den Juden. Hüte dich! Sei darauf bedacht, dass du deine Arbeit gut tust. Wo hat der Kaiser das wohl hergehört? Wer hat ihm das gesagt? Vielleicht haben die Pharisäer und Schriftgelehrten ihr Geheim-Internet gebraucht oder ihr Fax. Natürlich hatten sie das nicht. Aber ich gebrauche diese Worte, sodass man versteht, worum es ging. Oder ihr Busch-Telefon. Jesus ist dort. Der macht sich selbst zum König. Ich weiß nicht, woher der Kaiser die Nachricht bekommen hat. Aber der hat den Pilatus gewarnt und sagt, da kommt ein Aufruhr. Und wenn der Pilatus nicht treu ist in seiner Arbeit, kann er ja seine Position verlieren. Und dann geschah es. Da war die Fahndung von Rom. Und als sie sagten, du bist nicht des Kaisers Freund, und er sah die Menschen in Aufruhr, da sagte, vielleicht verliere ich meine Position. Aber Gott in seiner Gnade sprach durch seine Frau. Da bekam er die Botschaft, tu nichts Falsches, die ganze Nacht habe ich gelitten. Ich konnte nicht schlafen wegen diesem Gerechten. Sei nicht schuldig an seinem Blut. Da war die Botschaft von Rom, die Botschaft von seiner Frau. Da musste er wählen. Er dachte wohl, ach, was weiß meine Frau? Rom hat mich angestellt, nicht meine Frau. Das ist die Schwäche des Mannes. Wenn er auf seine Frau horchen soll, tut es nicht. Und wenn es nicht soll, dann tut es. Verdreht können die Männer sein. Adam, die Frau kam zu ihm, er sollte nicht gehorchen. Aber er hat. Pilatus, er sollte gehorchen, hat nicht. Das ist die Kunst, liebe Brüder, dass wir vor Gott stehen und die rechte Entscheidung fällen. Und die Entscheidung, die wir fällen, eine Entscheidung, die kann unsere Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und Ewigkeit bestimmen, wenn es die falsche ist. Das sollten wir nicht tun. Nur auf Hirnsagen gehen, sondern auf unsere Knie und das Angesicht Gottes suchen und um die Erleuchtung des Heiligen Geistes bitten. Nun, Jerusalem, Jerusalem, wie oft hat Gott uns nicht bewahrt vor Unglück? Hat Gott nicht zu uns geredet? Und wir haben nicht gehört und nicht gewollt. Nun schauen wir uns mal das Volk Israel an. Kein Volk in dieser Welt war so begnadigt, so bevorzugt, so außerordentlich begnadigt durch die Liebe, Treue und Güte Gottes. Aber durch dass sie den Messias, den Herrn Jesus, verwarfen und kreuzigten, brachten sie das größte Strafgericht über sich selber in dieser Welt und die ewige Verdammnis jenseits des Grabes. Sie verwarfen Jesus. Jesus kam zu ihnen, nicht immer persönlich, er kam durch seine Propheten, er kam durch seine Knechte. Sie dachten natürlich, das ist nur ein Mensch, was sucht der hier, was will der hier? Und waren ungehorsam. Ungehorsam ist eine der schlechtesten Sünden. Der Prophet Samuel, der sagte ja dem König Saul, Gott hat kein Gefallen an Schlachtopfer. Er will Gehorsam. Ungehorsam ist wie Zauberei Sünde. Wenn man mit den Okkultischen, mit Zauberern, Wahrsagen und Hexen zu tun hat, kommt man im Bann des Teufels. Viele Christen sind in großer Not, verstehen ihre Situation nicht. Sie sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Rede doch vernünftig mit deiner Frau. Ich kann nicht ordentlich mit dir reden. Ich werde ärgerlich. Oder mit deinem Mann oder mit den Kindern. Ich kann nicht beten, ich kann die Bibel nicht lesen. Im Gottesdienst werde ich fast erwürgt. Bist im Banne des Teufels. Warum? bist vielleicht mal besprochen worden. Hattest die Gürtelrose und vor Jahren sagte der Arzt, das beste Medikament, lass dich besprechen. In Norddeutschland überall, die Bauern. Norddeutschland ist der Ort unserer Vorfahren. Ist ja heidnisch. Und der, wie nennt man ein Vet auf Deutsch? Der Tierarzt. Der fragt so viel dafür, dann holt man einen Besprecher, einen Wahrsager, der fragt vielleicht nur 20, 30, 40 Mark oder die Hälfte Euro und bespricht die Kuh, macht seine Physiomantenten und die Kuh wird gesund. Und dann geht der Bauer in die Kirche und das Erste, was er tut, schläft er ein. Sehr oft die Menschen, die unter der Botschaft und Verkündigung des Wortes Gottes einschlafen, sind betaubert. Achte mal darauf. Einige als Kinder, da hat die Großmutter denn etwas getan. Ein Kind, das schrie immer. An einer bestimmten Zeit des Abends fing das Kind an zu schreien und hörte nicht auf. Bis die Großmutter eine nasse Windel genommen hat und sie über das nackte Kind gelegt, war der Schrei, das Geschrei weg. Ein Tag nach dem anderen. Aber nachdem war das Kind im Banne des Teufels. So kann es geschehen. Aber darüber will ich heute nicht reden, über das Okkultische. Ich sage nur, ungehorsam ist wie Zaubereisünde. Und wenn du ungehorsam bist, kannst du bezaubert werden und bist im Banne des Teufels. Und darum kann dein Leben so aussehen, wie es aussieht. Und bist nicht im vollen Segen Jesu Christi. Wir wissen ja, was die Bibel sagt. Die Christenheit sollte die größte Macht der Welt sein. Die Christen sollten die größte Macht, die größte Botschaft haben der Welt und alle Menschen erreichen, alle Völker. Aber da sitzen wir mit leeren Kirchen, haben unsere Kreise, die wachsen nicht, nehmen nicht zu, werden vielleicht weniger. Das bleibt, wie es ist. Das ist ein ungesunder Zustand. Wenn ein Kind nicht wächst, geh so schnell wie möglich zum Arzt. Zum Facharzt. Suche den besten Spezialisten. Da droht Gefahr. Und wenn ein Kreis, Bibelstunde-Kreis, Gemeinschaft, Kirche nicht zunimmt, dann ist da irgendetwas grundsätzlich verkehrt. Und wie wollen wir das Ziel erreichen? Der letzte Befehl Jesu, geht hin in alle Welt. Lehret alle Völker zu halten, was ich euch geboten habe. Nicht zu wissen. Im Christentum geht es nicht um das Wissen, sondern um das Halten. Es ist nicht genug, dass der Mensch weiß, ich soll nicht stehlen, aber er stiehlt. Er soll nicht huren, aber er hurt. Soll die Welt nicht lieb gewinnen, aber ist ein Kind der Welt. Lehrt sie zu halten. Aber wie willst du es einen anderen lehren, wenn du selber es noch nicht gelernt hast? Wie willst du es ein fremdes Volk, den Hindus und Moslems lehren, wenn du es nicht einmal deine eigenen Kinder beibringen kannst? Wo sind die? Das sollte auch uns doch zum Denken bringen und sagen, liebe Gott, stimmt es bei uns oder stimmt es nicht? Und dann weinten die Frauen. Er sagt, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und eure Kinder. Denn er wusste, was über sie kommen würde. Wegen Ungehorsam kam das Gericht Gottes über sie. Und die Kreuzigung Die Bibel sagt in Hebräer 6, Vers 6, wenn ihr absichtlich sündigt, kreuzigt ihr den Herrn Jesus zum zweiten Mal. Wäre doch gut, wenn das Wort nicht in der Bibel wäre. Also was die begangen haben, können wir auch beginnen, wenn wir halsstarrig sind und fortgehen mit unseren Sünden und weitermachen mit dem, was Gott ein Gräuel ist. Als Pilatus sagt, was soll ich dann mit ihm machen? Einmütig, wie mit einer Stimme, wie ein Mann. Hinweg mit ihm! Kreuzige ihn! Er versuchte, was er konnte, um das zu verhindern. Ich sehe keine Schuld an ihn. Soll nicht lieber Barabbas getötet werden und Jesus freigelassen werden? Der Barabbas ist ja ein Mörder. Nein, lass Barabbas frei. Da musste er seine Hände waschen. In Unschuld. Aber unschuldig war er nicht. Er konnte das nie vergessen. Und es wird gesagt, bis zum Ende seines Lebens quälte ihn dieser Mann, der vor ihm stand und den er zu Tode verurteilt hat, bis er sich selbst das Leben genommen hat. Da hat er geendet. Wo der Judas Ischarius geendet hat, mit Selbstmord, der seinen Herrn für 30 Silberstücke verkauft hat. Und das war der Preis eines Sklaven. Was bedeutet Jesus dir? Was? Vielleicht nicht mal so viel wie eine Hure. Nicht mal so viel wie Ruhm. Ihre Eigensinn, Eigenwillen. Die Plattdeutschen, die sagen vom Norden, des Menschen Willen ist sein Himmelreich. Und wenn er mit seinem Kopf durch die Wand gehen muss, tut er Liebe. Sein Eigenwillen kann er nicht entsagen. Sein Eigenwillen, davon kann er sich nicht trennen. Und sie spotteten sein. Sie kehrten den Herrn Jesus den Rücken. Sie krönten ihn mit einer Dornenkrone. Mit einer Dornenkrone. Sie verachteten ihn, sie schlugen ihn. Aber die mussten einen furchtbaren Preis dafür bezahlen. Furchtbar ist der Preis des Ungehorsams. Als junger Mann rief der Herr mich und sagt, verlasse dein Vaterhaus, verlasse dein Erbe, verlasse deine Brüder, verkündige das Evangelium. Ich sagte, Herr, ich kann nicht, das ist wieder Tod für mich. Und dann habe ich mich eine kleine Weile vom Herrn gewandt und da habe ich gelernt, dass Ungehorsam 10.000 Mal teurer ist als Gehorsam. Wage es nicht, keiner kann sich das leisten, Gott ungehorsam zu sein. Folg Gott, folg Jesus Christus, wenn er ruft. Nun, was geschah mit Jerusalem? Seit dem Kreuze Jesu, nach dem Tode Jesu, kam das Unglück über Israel. Jerusalem wurde zerstört nach circa 37 Jahren. 70 Jahre nach Christi Geburt. Da wurden sie zerstört. Da werde ich etwas drüber sagen, wie schrecklich das war. Aber auch schon vor dem mussten viele, viele Tausende sterben. Immer war da ein Blutvergießen. Sie sagten, kreuzige ihn, lass sein Blut über uns und unsere Kinder kommen. Sie verfluchten sich selbst. Sie wollten schuldig sein an seinem Tod. Und die Frucht dessen sollte über sie und ihre Kinder kommen. Wehe Kinder, die von solchen Eltern geboren sind. Wehe Kinder, die keinen Vater haben, der für sie eintritt auf den Knien und eine betende Mutter haben. Die haben kein leichtes Los. Ein kleiner Junge sagte seinem Vater, Vater, sage mir, wie kann ich Jesus kennenlernen? Vater, lehre mich zu beten. Und der Vater konnte es nicht. Er wusste nicht, wie zu beten. Und dann brach er in Tränen aus, als er seine Nacktheit und Scham erkannte. Wenn wir unsere eigenen Kinder nicht einmal zu Jesus Christus führen können und mit ihnen auf die Knie gehen und beten, vielleicht sieht es darum so in der Welt aus heute. Und darum, dass die Kinder den Weg in die Irre gehen. Nachdem verließ Israel Gottes Gesetze, Gottes Wort und ihre Religion, ich wollte sagen, ihr Christentum, es war ja kein Christentum, war nur ein äußerliches Gebräuche. Denkt man an 2. Timotheus 3. In den letzten Tagen werden es gräuliche Zeiten sein, wo die Menschen nur ihr eigenes Werk treiben, die Kinder ungehorsam sind ihren Eltern, nur die Welt nachjagen. Lesen Sie mal das heute Abend, wenn Sie zu Hause sind, holen Sie Ihre Bibel heraus und lesen 2. Timotheus 3. Wissen Sie, was gräuliche Zeiten sind? Und dann, die Menschen werden den Schein haben eines gottseligen Lebens, die Kraft aber verleugnen. Es ist nur ein äußerliches Gebräuche, ein äußerlichen Gebrauch. Ja, wir gehen noch in die Kirche dann und wann, wenn es Weihnachten ist, Karfreitag, vielleicht Ostern. Einige gehen regelmäßig, aber kommen nach Haus, dann beginnt das Geschimpfe, der Zank und Streit und kommen von der Kirche. Nur was Äußerliches. Und sie hingen an abergläubische Sachen. Ein frecher Leichtsinn und Oberflächlichkeit erfüllte ihr Leben. Und Lästen erfüllte sie. Das begannen sie ja schon, als sie Jesus kreuzigten. Und darum nahm die Unordnung über in Israel. Und Spaltungen, Trennungen. Das Leben, das Land wurde von Räubern gefüllt und Verbrechen. Es war, wie der Herr Jesus sagte, Gottes Haus sollte ein Bethaus sein, ihr habt es aber zur Mördergrube gemacht. Und die durch die Verwerfung Jesu Christi, ihre Entscheidung gegen ihn, beschleunigten sie ihr eigenen Untergang. Du verletzt nicht nur den Nächsten, du beschleunigst deinen eigenen Untergang, wenn du gegen das Evangelium Jesu Christi gehst. Und dadurch schadeten sie sich, führten sie sich selber das Gericht über sie, schadeten sie sich mir als durch die römische Gewalt wir werden ja uns selbst die größte Gefahr. Nicht die Feinde können eine Gefahr sein. Aber wir werden unsere eigenen Feinde. Und wir tun uns den größten Schaden an, durch dass wir Jesus nicht folgen und es ernst machen mit ihm. Tag ein, Tag aus, dass er der Erste und der Letzte ist in unserem Leben. Sie haben dann einen großen Preis bezahlen müssen für ihre Bosheit und verkehrte Entscheidung. Sie mussten dafür büßen und leiden den Rest ihres Lebens. Nun kommen wir zur Zerstörung Jerusalems. Die Zeit habe ich nicht, um ausführlich zu reden. Die 30, 40 Jahre waren Jahre des Unsegens. Entscheide dich gegen Christus. Setz ein Unsegen in die Familie, in die Ehe, Familienkreis, Arbeit und so weiter. Auch fürs Geschäft und fürs ganze Land. Als dann nun die Zeit herankam, worüber der Herr Jesus schon seinen Jüngern und den Menschen sagte, erstaunlich, dass in der Zerstörung Jerusalems die Christen nicht zerstört wurden, die Christen nicht umkamen. Sie konnten entfliehen. Warum? In Lukas 21, Vers 20 heißt es, wenn ihr aber sehen werdet, Jerusalem belaget mit einem hier, so merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Als dann, wenn Judäa ist, der fliege auf das Gebirge. Und wer drinnen ist, der weiche heraus. Und wer auf dem Lande ist, der komme nicht hinein. Denn das sind Tage der Rache. Die Rache kommt nicht gleich. Gott ist der Vergelte. Jesus sagt, wenn Menschen gegen dich sündigen, räche dich nicht. Vergelte nicht, der Vergelte ist droben. Der wird die Rache üben zu seiner Zeit. Und dann kam die Zeit der Rache über Jerusalem. Sie haben den Gerechten gekreuzigt. Hinweg mit ihm. Nun kommt die Zeit des Zornes Gottes über sie. In vollem Maß, auf das erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Lieben Freunde, alles, was in der Bibel geschrieben ist. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Jeder Buchstabe in der Bibel ist von Bedeutung. Und wenn die ganze Welt dagegen geht, auch in der modernen Zeit. Und die Theologen, die Sachen hinwegtun, und Atheisten sind alle unter den Zorn Gottes. Die werden mit Schrecken erfahren, dass der kleinste Tüttel vom Wort Gottes in Erfüllung gehen wird. Und der Herr hat gesagt, ich bin nicht gekommen, euch zu richten. Die Worte, habe, die ich geredet habe, die werden euch richten am Tage des Gerichts. Die werden mit Schrecken erwachen am Tage des Gerichts. Heute können sie spotten. Heute können sie ihr Werk treiben und lästern und sagen, das gilt nicht mehr für die heutige Zeit. Hinweg mit der Bibel. Die Bibel nicht in den Schulen, Gebet nicht in den Schulen und so weiter. Aber die Rache, die kommt. Und der Herr sagt, wehe den Schwangen und Säugerinnen in jenen Tage, denn es wird große Not sein und ein Zorn über dieses Volk. Das geschah. Im Jahre 70 nach Christus wurde das erfüllt. Das Wunderbare ist, dass die Christen nicht dabei umkamen. Sie dachten an das Wort, das Jesus ihnen gesagt hat. Und als sie die Soldaten sahen, 100.000 und mehr, und die römischen Soldaten Jerusalem belagerten, da sagten die Christen, der Herr Jesus hat es uns gesagt, lasst uns fliehen. Wer auf dem Haus geht, geh nicht in Haus, aufs Land, nicht in die Stadt. Und dann flohen sie hinaus in die Berge. Und viele Christen versteckten sich in Pella, die Stadt Pella. Ich glaube aber, dass die Möglichkeit besteht, dass da einige laue Christen waren und verdrehte Christen. Nicht alle Christen sind gut. Die haben gesagt, ach, das ist nicht ernst zu nehmen. Nein. Wir warten noch einen Tag oder zwei. Aber die anderen flohen und die geflohen sind nicht umgekommen. Wie wunderbar die Gnade Gottes. Lieber Freund, wir können in den größten Versuchungen, den größten Sturm sein. Achte auf Jesu Worte, seine Verheißungen, was er dir in die Vergangenheit gesagt hat. Bleibe dabei, zu jedem Preis. Das wird dich retten. Nicht nur leiblich, auch deine Seele und geistlich. Die Christen, da waren viele Christen in Jerusalem, war eine Gemeinde. Jakobus war der Leiter der Gemeinde. Lest den Jakobusbrief. Das war nicht der Apostel Jakobus, der war schon längst umgebracht durch Schwert. Das war der Bruder des Herrn Jesus, der die Leitung hatte in Jerusalem. Paulus nach seiner Bekehrung, als er Paulus wurde, war Saulus, ist er gegen Jerusalem und hat Jakobus besucht. Er war der Leiter dort und die Christen, einige waren wohl entschlafen, gestorben, einige lebten noch. Sie sagten, der Herr Jesus hat uns gesagt, wenn die Belagerung kommt um Jerusalem, müssen wir fliehen. Lasst alles sein. Wer auf dem Dach ist, geht nicht zurück im Haus. Keine Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Jeder floh und so retteten die Christen ihr Leben vom Zorn Gottes. Sie waren gehorsam. Auch uns sagt das Wort Gottes im 2. Timotheus 2, Vers 22, fliehe die Lüste der Jugend. 1. Timotheus 6, 4 bis 11, du Gottesmensch, fliehe die Hurerei, Neid, Hade, Wortkriege, Lästerung, Argwohn, Schulgezänke, schädliche Lüste, Geiz. Da heißt es, das sollen wir fliehen. Und die Christen haben die Zerstörung Jerusalems nicht mitgemacht, indem sie auch umkamen. Sie wurden gerettet, weil sie geflohen sind. Und so müssen wir Männer, Frauen, Kinder fliehen vor der Sünde, dass wir nicht mit ihr umkommen. Das ist ein herrlicher Gedanke. Das Volk Gottes wurde errettet. Aber Israel, das die verkehrte Entscheidung getroffen hat gegen Jesu Christi, weg. Ich las in diesen Tagen über ein Schulkind, war in der Schule, musste einen Aufsatz schreiben. Und dann hat das Schulkind geschrieben von den großen, schönen Sachen dieser Welt und sagte, aber das Allerschönste ist Jesus Christus, dass wir mit ihm leben konnten. Dann hat die Lehrerin gesagt, Kind, das darfst du nicht schreiben. Das ging bis zum Rektor der Schule. Das musste hinweggetan werden. Welch ein Land das war, werde ich Ihnen nicht sagen. Aber solch ein Land hat keine Zukunft, wenn es sich nicht ändert. Wo es nicht geduldet wird, dass das Kind in der Schule schreibt, das Allergrößte, Allerschönste ist Jesus Christus. Das muss weg. Seine böse Sache. Ja, dann wurde Israel umlagert. Rom, der Kaiser, sandte Vespasianus, einen seiner erfahrenen und besten Feldherren, den Krieg gegen Jerusalem zu führen. Denn der Kaiser, der hörte, dass da ein Aufstand war in Jerusalem. Und dann sandte diesen Feldherrn mit seiner Mannschaft nach Jerusalem mit seinem Sohn Titus. 100 Männer wurden da gleich versammelt. Ein Schrecken war das für das Volk Israel, die Juden, die nicht glaubten, dieser Ankunft der Römer. Viele tausende Juden wurden getötet und als Sklaven weggeführt. Und dann hat Titus Jerusalem belagert. Der Historiker, der sagt, habe ich seinen Namen vergessen? Josephus. Titus war den Juden gut gesinnt. Er sagt, ich will euch nicht umbringen. Ergibt euch nur. Beugt euch. Dann lasse ich euch mit dem Leben davon. Aber frech und ungehobelt waren sie. Sie sagten auf keinen Fall, wir sterben lieber, als dass wir uns beugen. Man muss fast lachen. Aber die Sache ist zu ernst zum Lachen. Heute, wenn Christen und Menschen auf Irrwege sind, sagen sie, wir beugen uns nicht, lieber sterben wir. Und sie nicht meinen, sie sterben für die Wahrheit und tun Gott ein Wohlgefallen. Immer wieder hat er gesagt, ich biete euch den Frieden an. Beugt euch nur. Frech spotteten sie seine. Auf keinen Fall. Wir sind Gott treu. Wir kämpfen für die Wahrheit. Und dann begann die Not in der Mauer. Sie hatten ja nichts mehr zum Essen, verhungerten. Der Herr sagt, groß wird die Not sein. Werden schwangen. Und die, die ihre Kinder stillen müssen. Die Not war so groß, dass jüdische Frauen ihre Kinder, leibeigenen Kinder geschlachtet haben und sie gegessen haben. Eine Frau hat ihr kleines Kind geschlachtet, gekocht, die Hälfte gegessen und die andere Hälfte den Soldaten gegeben. Kann man sich vorstellen, wie schlimm das war und gewesen ist. Sie zerstritten sich untereinander. Sie kämpften untereinander. Eine Partei gegen die andere. Aus einem Tue wird gesagt, aus einem Tue wurden vom 14. April bis 1. Juli 115.880 Leichen aus einem Tue herausgebracht. Die starben wie die Fliegen. Aus einem Tue. Die Menschen verhungerten und starben. Gab es vielleicht auch Krankheiten und Seuchen. Und aus einem Tue der Mauer Jerusalems wurden 115.880.000, so wird in den historischen Büchern geschrieben, Leichen aus einem Tue. Das muss ein Berg gewesen sein. Und die starben ja nicht alle an einem Tag. Einige waren schon verwest. Wie hat das nicht gestunken? Die Leiche, die stinkt. Das ist ein Geruch, der an die Kleidung klebt. Ich spreche aus eigener Erfahrung. 600.000 Leichen, Tote, wurden über die Mauer geworfen. Über 1 Million sollen gestorben sein. Es war Ostern. Menschen aus ganz Judäa waren versammelt in Israel, in Jerusalem. So kam das Gericht über das ganze Volk der Juden. Die haben Jesus gekreuzigt. Die haben Jesus verworfen. Sich gegen Jesus entschieden. Darum sage ich, welch eine Warnung für uns. Und welch ein Denkmal, das Gott vor deinen und meinen Augen stellt. Das Geschichte, kein Märchen. Wenn er mit denen so gehandelt hat, die sich gegen Jesus Christus entschieden haben, soll er anders mit dir handeln? Das gleiche Gericht, dieselbe Rache wird über dich kommen, wenn du dich nicht beugen kannst und den Herrn folgen. Und als sie so starben und sich untereinander mordeten, sagte Titus, jetzt schaue ich nicht mehr länger an, und führte seine Mannschaft hinein und sagte, tötet alles, zerstört alles. Die Menschen flohen in den Tempel. Und er sagt, macht den Tempel den Erdboden gleich. Lasst kein Stein auf den anderen. Denkst daran, als Jesus sagte zu seinen Jüngern, als sie das Haus, den Tempel bewunderten, das wunderbare Gebäude. Er sagt, die Zeit kommt, wo nicht ein Stein über den anderen gelassen wird. Nur ein kleiner Teil der Mauer wurde zurückgelassen. Und sie starben. Jerusalem wurde zerstört, getötet, dem Boden gleichgemacht. Warum? Vor 30, 40 Jahren haben sie eine Entscheidung gefällt gegen Jesus Christus. Hinweg mit ihm. Lieber Mann, wenn die Frau sagt, wir sollen beten, das ist nicht recht, wir sollen uns zu Gott kehren. Schweig! Was hat das mit mir zu tun? Du bringst das Gericht über dich selbst und wenn es deine Frau ist. Gott hat in der Bibel manchmal auf verschiedene Weise geredet. Er hat sogar durch einen Esel geredet. Und das kann Gott. Wenn Gott redet, sei es durch dein Kind, sei es durch deine Frau, sei es durch deinen Vater, Mutter, Mann, beuge dich, sei nicht dickköpfig und hartnäckig. In deinem sogenannten christlichen Wahn, Ich beuge nicht, ich streite für Christus. Du streitest nicht für Christus. Du bist Gottes Wort nicht gehorsam. Er hat gesagt, wenn Jerusalem belagert ist, fliehe. Bist nicht geflohen. Bist seinem Wort nicht gehorsam gewesen. Und dadurch bringst du die Rache Gottes über dein Leben. Aber die Christen, die erinnerten sich daran. Und das war ihre Rettung. Die anderen nicht. Und da wurden sie den Erdboden gleichgemacht. Und die erschütternde Sache ist dieses. Sie sagen, die Juden, die nicht tot getötet waren durch den Hunger, die wurden gekreuzigt. Und da standen so viele Kreuze um Jerusalem, dass sie kein Holz mehr hatten, um mir zu kreuzigen. Hinweg mit ihm, kreuzigt ihn! Und die noch lebten, wurden selbst jetzt gekreuzigt. Ohne Zweifel waren da einige, die vor 30, 40 Jahren lebten. Wann hat der Zweite Weltkrieg, war der Zweite Weltkrieg und heute leben noch einige. Einige können sich das entsinnen. Und so war es auch mit der Kreuzigung Jesu. Hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Was du sähst, wirst du ernten. Womit du sündigst, wirst du gestraft. Kreuzige ihn. Und dadurch brachten sie die Kreuze über sich. Und so viele Tausende, Zehntausende wurden gekreuzigt um Jerusalem herum, dass da kein, der Geschichtsschreiber sagt, kein Holz übrig war, um mir Kreuze zu machen. Und er sagt, außerdem war da kein Platz mehr für mir Kreuze. Kann man sich so etwas vorstellen? Wie gut wäre es, wenn im Fernsehen diese Wahrheiten mal gezeigt würden und der Menschheit gesagt wird, entscheidet euch gegen Christus und dies wird die Rache und der Zorn Gottes über euch sein. Der Herr Jesus sagt, wenn sie dieses tun am grünen Holz, was wird am trockenen geschehen? Und was ist nicht geschehen? Sie wurden gekreuzigt. Sie wurden getötet. Welch ein Schrei das wohl gewesen ist. Vielleicht hat manche daran gedacht, oh, ich habe gesagt, hinweg, kreuzige, nun hänge ich am Kreuz. Gnadenlos, ohne Barmherzigkeit, schrecklich muss das gewesen sein. Das Gericht Gottes kam über sie. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Ob es Deutsche ist, Engländer, Franzose, Italiener, Afrikaner, Südafrikaner, das macht keinen Unterschied. Frau, Mann, was du siehst, wirst du ernten, so wahr es einen Gott im Himmel gibt. Und du wirst jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen vor den heiligen Gott. Hier sehen wir nun die Güte, Langmut, Liebe, Gnade Gottes an der einen Seite, wie die errettet worden sind. Aber der Ernst an denen, die sich gegen Jesus Christus entschieden haben und gestellt haben. Ist dieses nicht ein belehrendes Denkmal, das Gott uns vor Augen stellt? Liebe Freund, verachte die Gnade Gottes nicht. Du wirst dafür büßen müssen. Die Flammen der Hölle werden dich hier schon lecken. Und im Jenseits wirst du da ewig verbrennen. Ja, der Herr Jesus sagt in Lukas 23, 31, denn so man das tut am grünen Holz, was will am dürren werden? Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint über euch selbst und eure Kinder. So ein trauriges Bild. Jeder sollte zu Tränen bewegt sein. Jesus, die Kreuzigung, aber sagt, was mit dir geschehen wird, wird schlimmer sein und mit deinen Kindern. 1. Petrus 4, Vers 17, damit will ich schließen. Denn es ist jetzt Zeit, dass anfange das Gericht am Hause Gottes. So aber zuerst an uns. Was willst du? Es werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben. Wenn es schon ernst ist mit uns, die wir im Hause Gottes sind, was wird es werden mit denen, die sich nicht für Jesus Christus entschieden haben? Nun, das der Schluss. Lieber Freund, Bruder, Schwester, hast du dich schon für Jesus entschieden? Für ihn oder gegen ihn? Ganz bewusst, bist du ein entschiedener Christ oder ein Laue? Halbheit ist nicht gut. Ist nicht gut, Gott will alles oder gar nichts. Oder hast du dich gegen ihn entschieden? Ihr Jugendlichen, die ihr christliche Eltern habt, wie sieht es aus mit euch? Habt ihr schon den Entschluss gefasst? Habt ihr euch schon für Jesus Christus entschieden? Ganz bewusst. Und wenn du auch noch die Schule besuchst, bist du ein entschiedener Christ? Und wenn du noch nicht mal in die Schule gehst, keines zu jung, keines zu alt, dem Herrn Jesus die Herzenstür zu öffnen. Die größte Entscheidung, die du fällen musst in dieser Welt. Wer sich gegen Jesus entscheidet. Wer sagt, es ist noch nicht Zeit. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Wenn Gott zu dir kommt, zu dir redet, dann achte darauf. Lass alles andere liegen. Das Motto für diese Reise war die Wiederkunft Jesu. Er kommt wieder mit dem Posaunenschall. Er kann im Tode zu uns kommen. Er kann im Unglück zu uns kommen. Und heute Abend durch sein heilig Wort kann er zu uns kommen und will uns versammeln unter seine Flügel. Wehe, wenn er sagt, du hast nicht gewollt. Wenn du in der Vergangenheit nicht gewollt hast, dann lass das Urteil jetzt fällen und sag, Herr, verzeih mir, ich kehre zu dir von ganzem Herzen. Dann wird die Vergangenheit und die Gegenwart für die Zukunft nicht ein Fluch, aber ein Segen. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, du kennst einen jeden unter uns. Du weißt, wo wir herkommen. Du weißt, was für ein Leben wir geführt haben in unserer Jugend, Schulzeit, bei der Arbeit. Im Geschäft. Du weißt, was unsere Stellung war zu dir. Für dich oder gegen dich. Oder ein oberflächliches, gar nicht ernst nehmen. Herr, du hast uns die Juden vor Augen gestellt, die sich gegen dich entschieden haben. Welch ein Ende, welch eine Not, wie teuer mussten sie dafür büßen. Schenke das keinem unter uns, sei uns gnädig, dass wir uns beugen und von ganzem Herzen zu dir wenden, dass dieser Tag ein Tag des Heils für uns sei. Amen.